Im Kolosserbrief. Ich habe ihn hier vor mir aufgeschlagen. Ich würde gerne die Verse lesen 12 bis 15a. Das ist Vers 13. Wir lesen 12 bis 15a. Da schreibt Paulus an die Kolosser: Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Habt ihr gehört? Nicht um Auserwählte Gottes zu werden. Wir sind das schon, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, nicht um Heilige und Geliebte zu werden, wir sind es bereits, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Jetzt kommt dieser Satz. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. So, da habe ich hervorgehoben zwei Worte: ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Was ist der Unterschied? Die Schwächen des anderen muss ich tragen. Die brauche ich nicht vergeben. Die muss ich tragen. Wenn er gegen mich sündigt, das soll ich vergeben. Das kann ich nicht tragen. Das hat der Herr Jesus bereits am Kreuz getragen, unsere Sünden. Also, die Schwächen des anderen tragen, und wir geben alle einander zu tragen auf, mehr oder weniger, und die Sünden vergeben. Und dann stellt uns Paulus als Vorbild und Kraftquelle Christus vor Augen: Gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Christus mir, so ich dir. Das ist die biblische Grundlage. Ich werde darauf zurückkommen bei diesem Vortrag. Wenn wir über Konfliktbewältigung nachdenken in einer Ehe, dann müssen wir zuerst über Ursachen für Konflikte nachdenken. Das geht nicht anders. Denn es ist so, auch wenn sich zwei Menschen lieben, wirklich von Herzen lieben, wenn man auf engem Raum zusammenlebt, kann man es nicht verhindern, dass auch einmal Konfliktsituationen entstehen. Und die Ursache für Konflikte ist Legion, ja, also kann ich nicht alle nennen, aber einige Punkte will ich gerne nennen. Das sind zum Beispiel die Konflikte, die durch die Wesensunterschiede beider Ehepartner hervorgerufen werden. Und damit meine ich jetzt mal besonders diesen Wesensunterschied. Sie ist ja in fast allen Fällen beziehungsorientiert. Er hingegen ist oft mehr sach- oder projektorientiert. Ich weiß genau, von was ich spreche. In unserer Ehe würde das hundertprozentig zutreffen, was hier steht. Sie beziehungsorientiert, er sachorientiert. Das sind zwei so verschiedene Konzepte. Aber man darf lernen, das gegenseitig zu schätzen. Ich schätze das sehr, dass meine Frau beziehungsorientiert ist. Sie hat das auch schätzen gelernt, dass ich mehr sachorientiert bin. Das kann sich doch in einer Ehe wunderbar ergänzen. Dann Konflikte, die durch unterschiedliche Ausbildung und berufliche Unterschiede entstehen. Damit meine ich Folgendes. Es kommt immer wieder mal vor, dass sie als Frau beruflich höher qualifiziert ist als er, als der Mann. Sie ist Ingenieurin, sie ist Rechtsanwältin, sie ist Ärztin, sie ist Architektin. Er ist ein Arbeiter, er ist ein guter Arbeiter, er ist ein Facharbeiter, aber er hat nicht studiert, er ist kein Akademiker. Und nicht, dass sie ihn das spüren lassen würde, überhaupt nicht. Aber er kommt da manchmal nicht mit klar. Auf Dauer. Am Anfang denkt man, das spielt keine Rolle, aber später im Lauf der Ehe wirkt sich das dann doch aus. Ich sage nicht, dass das so sein muss. Ich kenne Ehepaare, da läuft das prima, obwohl diese Unterschiede sind. Ich kenne aber auch Ehepaare, da war das ein ganz entscheidender Punkt für den Stress, den sie miteinander hatten. Oder noch ein Beispiel. Er ist Landwirt, Bauer, sie ist Krankenschwester. Er sieht überhaupt keine Bazillen, sie sieht überall Bazillen. Und dann kommt er mit seinen Gummistiefeln aus dem Kuhstall bis ins Schlafzimmer gelaufen, dann fällt sie in Ohnmacht. Ja? Versteht ihr, solche Sachen können eine Ehe belasten, das kann Konflikte geben und man kann sie aber auch lösen. Drittens, Konflikte, die durch unterschiedliche Prägung im Elternhaus entstehen. Und das ist ganz weit verbreitet. Wir alle sind mehr durch unser Elternhaus geprägt, als wir wissen und wahrhaben wollen. Wir sind geprägt durch unsere Elternhäuser. Das kann doch gar nicht anders sein. Ich gebe euch mal ein lustiges Beispiel von meiner Frau und mir. Meine Frau, wie ihr wisst, kommt aus Kärnten. Ich komme aus Nordhessen, aus der Nähe von Kassel. Und meine Eltern waren ganz schlichte nordhessische Bauers- und Handwerkersleute. Die sind abends früh schlafen gegangen und morgens früh aufgestanden. Und dann haben sie sich angezogen und Kaffee getrunken und die Bibel gelesen am Tisch und so weiter. Und dann sind sie an ihre Pflichten gegangen. Meine Frau kommt aus einem Angestelltenhaushalt. Mein Schwiegervater war Chemiker im Labor und der hatte ganz geregelte Arbeitszeiten. Und an einem Samstag, so wie heute, gab es für meine Schwiegereltern nichts Größeres als erstmal lange schlafen bis 9 oder halb 10 und dann am Frühstückstisch sitzen bis nachmittags 1:30, ja, im Pyjama und Nachthemd mit Morgenmantel. Das wäre in meiner Familie nie denkbar gewesen. Ich habe meine Eltern überhaupt nie im Schlafanzug gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die einen hatten, ja? Versteht ihr? Und so kommt das in einer Ehe zusammen. Der eine ist so geprägt, der andere so. Meine Frau, die macht das so wie ihre Eltern. Die möchte gerne, wenn sie aufsteht, möchte sie nicht immer sofort sich anziehen. Die rennt noch lange im Nachthemd rum bei uns in der Wohnung. Und ich sage dann, es ist halb 11, gleich wird der Briefträger an der Tür stehen und du bist nicht salonfähig, ja? Dann sagt sie, geh du mal an die Tür. Ja, sie hat das so mitgebracht. Ich lass sie, das darf sie entscheiden, wie sie rumläuft, ja? Aber ich mache das so, wie ich das in meinem Elternhaus kennengelernt habe. Ich stehe gerne früh auf, gehe auch früh schlafen. Und so bringt man das mit in die Ehe. Das eine ist nicht besser und das andere schlechter. Es ist nur anders. Und man kann das stehen lassen. Man muss sich da arrangieren. Man muss da keinen Machtkampf anfangen wegen solcher Dinge. So, viertens, Probleme durch das nicht wirkliche Verlassen des Elternhauses. Und ich habe das am ersten Abend sehr deutlich gesagt, hoffe ich doch, dass wenn Mann und Frau die Ehe eingehen, dann ist von da an der Ehepartner der wichtigste Mensch auf der Welt. Nicht mehr die Mutter, nicht mehr der Vater, nicht irgendjemand anders, sondern der Ehepartner. Und wenn das nicht so ist und auch wenn ein Teil der Verwandtschaft reinregiert in eine Ehe, das kann fatale Folgen haben. Erst im letzten Jahr bekam ich Kenntnis davon, dass eine Ehe geschieden worden ist. Da war genau das der Fall. Da hat ihre Verwandtschaft über Jahre und Jahrzehnte in die Ehe reingefunkt und er musste immer gegen die ganzen Brüder seiner Frau und Schwiegervater da immer kämpfen, ja, weil die da immer mitbestimmen wollten. Am Ende hat's die Ehe gekostet. Das ist nicht gut. Die Bibel zeigt uns, verlassen. Und dann ist der Ehepartner der Wichtigste und nicht mehr die Eltern. Fünftens, wir ehren unsere Eltern. Wir lieben sie, solange sie leben, bis zum letzten Atemzug. Aber trotzdem heißt das nicht, dass sie in unsere Ehe reinfunken dürfen. Konflikte, die von der unterschiedlichen Einstellung zum Geld herrühren. Das ist doch seltsam. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft das der Fall ist. Bei Scheidungsnachbefragungen, ja, so nennt man das. Es gibt Wahlnachbefragungen und Scheidungsnachbefragungen. Das heißt, da haben sich Leute scheiden lassen und anschließend wurden sie gefragt, warum habt ihr euch scheiden lassen? Da kommt das ganz weit oben, dieser Punkt. Schaut, der eine kommt aus seinem Elternhaus, da war Geld kein Problem. Geld war da. Man konnte alles kaufen. Man brauchte nicht beten. Man brauchte nicht sparen. Was man wollte, hat man gekauft. Der andere kommt aus dem Elternhaus, da wurde jeder Euro umgedreht. Da wurde nicht einfach gekauft. Da wurde gebetet, ob das überhaupt dran ist. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die haben kein Geld, aber kaufen trotzdem. Auf Pump. Urlaub auf Pump, Küche auf Pump, Auto auf Pump, Waschmaschine auf Pump, alles auf Pump. Alles auf Kante genäht. Dann wird einer krank oder arbeitslos und schon platzen die Sachen. Bitte macht das nicht. Meine Frau und ich, wir haben abgemacht, als wir geheiratet haben, wir kaufen nichts auf Pump. Wenn man ein Haus baut, das ist was anderes. Wer kann ein Haus bauen, ohne ein Darlehen aufzunehmen? Aber da hat man ja den Gegenwert dastehen. Ich meine solche Dinge, wie ich es eben aufgezählt habe. Macht das bitte nicht. Und ihr werdet gut fahren, wenn ihr zum Beispiel eine Abmachung trefft und sagt, über einen bestimmten Betrag gibt keiner von uns beiden Geld aus, ohne das mit dem anderen besprochen zu haben. Das kann bei jungen Paaren schon bei 50 Euro anfangen und das kann bei anderen 500 und wieder bei welchem bei 5000 sein. Das hängt von den Einkommensverhältnissen ab. Aber wenn da ein Riegel gezogen wird, darüber gibt keiner Geld aus, ohne das vorher abgestimmt zu haben, dann ist diese Bombe da schon entschärft. Es gibt ja nichts, was nicht gibt. Ich habe mal hier in Nordrhein-Westfalen etwas Kurioses erlebt. Ich war bei einem Ehepaar, die hatten mich eingeladen, sie wollten mit mir reden. Ich bin natürlich auch hingegangen. Und dann haben sie erzählt, dass sie ihre Eheprobleme schon lange Zeit mit Geld lösen. Ich sage, wie mit Geld? Wie geht das denn? Ja, wenn einer einen Fehler macht, dann muss er zahlen an den anderen. Ach du liebe Zeit. Und dann habe ich gefragt, ja und wie stehen so die Aktien nach 15 Jahren Ehe? Dann hat er gemeint, sie hat gemeint, 90.000 hat er schon rüberschieben müssen. Ihr Lieben, die hatten beide einen Doktortitel. Das schützt vor Torheit überhaupt nicht, ja? In keiner Weise. Aber bitte, macht sowas nicht, ja? Unterschiede im Blick auf Geld, Konflikte, die durch vertauschte Prioritäten entstehen. Damit meine ich, der Ehepartner hat Priorität Nummer 1, nicht nur im Blick auf die Eltern, sondern auch im Blick auf alle anderen Menschen, nicht der Arbeitskollege, nicht die Freundin, nicht eines der Kinder ist Priorität Nummer 1, sondern immer der Ehepartner. Es gibt Ehen, die laufen nicht gut und da ist die Kommunikation nicht mehr gut. Und dann redet sie, die Mutter, die Dinge, die sie früher mit ihrem Ehemann geredet hat, mit einem ihrer erwachsenen Söhne, zu dem sie einen guten Draht hat. Oder er redet mit einer erwachsenen Tochter, mit der er einen guten Draht hat. Das ist alles vertauschte Prioritäten. Der Ehepartner. Und das muss man ja auch sehen, wenn er Priorität hat. Das muss man ja auch im Kalender sehen, dass man auch Zeit miteinander verbringt. Das hatten wir eben bereits, das kann ich hier nur erwähnen. Konflikte, die durch unterschiedliche Erziehungsmethoden entstehen. Und nun kommen noch drei Punkte, die ich nacheinander aufdecke, weil sie zusammenhängen. Das Problem der enttäuschten Erwartungen, das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht und das Problem der außerehelichen intimen Verlockungen. Schauen wir uns das genau an. Enttäuschte Erwartungen. Es gibt Menschen, die gehen mit viel zu unrealistischen, utopischen Erwartungen in eine Ehe. Und liebe Damen, das sind meistens Frauen. Die haben irgendwelche Romane gelesen, vielleicht waren es Drei-Groschen-Romane, ja, und dann gehen sie in die Ehe mit völlig unrealistischen Vorstellungen, als würde sie der Märchenprinz, den sie da geheiratet haben, die ganze Zeit auf Händen tragen und ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ich sage euch, der Fall wird tief. So wird das nicht sein. Wir dürfen den anderen nicht überfrachten mit unseren unrealistischen Erwartungen. Der andere ist nicht Gott, der kann nicht alle meine Bedürfnisse stillen, der Ehepartner. Es gibt ja in der Bibel 10 Seligpreisungen, wisst ihr das? Alle 10 im Matthäusevangelium. Und ihr hört heute Nachmittag von mir die 11. Seligpreisung. Und die lautet so: Selig sind die, die nicht zu viel vom anderen erwarten, denn sie können nicht enttäuscht werden. Das merkt euch bitte. Nicht den anderen überfrachten mit Erwartungen, auch nicht die Männer ihre Frauen. Das geht nicht. Das gibt enttäuschte Erwartungen und auf dem Nährboden kommt dann auch das Problem der unbeantworteten romantischen Sehnsucht. Man hat sich alles so romantisch vorgestellt, es wird alles so schön und so leicht und so romantisch und auf einmal ist die Ehe so ernst und so nüchtern und so hart. Da gibt's Überlebenskämpfe, da kommen Geldsorgen, da kommen Ausbildungsprobleme, da kommen Nöte mit Kindern, Wohnungsprobleme, Menschen werden krank, gesundheitliche Probleme. Das alles kann kommen. Bitte nicht mit zu romantischen Vorstellungen in eine Ehe gehen. Und das ist wiederum der Nährboden für Problem Nummer 10, außereheliche intime Verlockungen. Darf ich es deutlich sagen? Ehebruch. Ich habe ein Ehebuch gelesen, ich habe noch einige gelesen in Englisch, die meine Frau leider nicht mitlesen konnte. Es macht jetzt so viel Mühe, mir auch manchmal. Ich bin ja auch nicht der große Engländer, aber englische Bücher kann ich normalerweise lesen. Und da habe ich von dem bekannten amerikanischen Theologen R.C. Sproul ein Buch gelesen, The Intimate Marriage, die vertraute Ehebeziehung. Und da berichtet er in diesem Buch, wie in seiner großen Gemeinde in Amerika gleichzeitig 8 Ehepaare waren, bei denen es zu einer außerehelichen intimen Verlockung gekommen war. Und Sproul fiel aus allen Wolken und wollte sich damit nicht abfinden und hat sich diese Ehepaare nacheinander in sein Büro bestellt. Und hat sie gefragt, wieso ist es bei euch zu Ehebruch gekommen? Und er sagt, die Frauen, die mit einem anderen Mann eine Beziehung angefangen hatten, sagten, er schaffte es, der andere Mann, dass ich mich wieder wie eine Frau gefühlt habe. Ich war keine Geliebte meines Mannes mehr. Ich war Köchin, Bäckerin, Putzfrau, Krankenschwester, aber ich war nicht mehr die Geliebte. Er schaffte es, der andere Mann. Und umgekehrt, die Männer, die mit einer anderen Frau eine Beziehung angefangen hatten, sagten analog dazu, sie schaffte es, dass ich mich wieder wie ein Mann gefühlt habe. Ich war nur Brötchenverdiener, Handwerker, Taxichauffeur, aber ich war nicht mehr der Liebhaber meiner Frau. Seht ihr, das kann auf der Strecke bleiben im Laufe von Ehejahren. Und das ist der Nährboden für solche Dinge. Und ich sage euch, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, junge Paare, noch nicht mal 2 Jahre verheiratet und schon hatte einer von ihnen die Ehe gebrochen. Wenn du deine Beziehung wirklich mit Gewalt zerstören willst, musst du nur mit solchen Gedanken spielen. Die Bibel warnt doch vor kaum etwas so deutlich und scharf wie vor Ehebruch. Lies mal Sprüche Kapitel 7. Und viele andere Stellen. Bitte, das darf nicht passieren. Und darum sehen wir hier eine lange Liste, 10 Ursachen für Konflikte. Und ich sage nochmal, wir könnten da noch weitermachen, viele Punkte nennen. Und doch haben wir bis jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist alles nur vordergründig, oberflächlich die Ursachen für Konflikte. Allein die Bibel zeigt uns den unsichtbaren Hintergrund für Konflikte und er lautet so, Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Jakobus zeigt uns hier das Herz. Unser Herz ist die Brunnenstube des Bösen. Dieser Abgrund in uns, dieses Nimmersatt, dieses Begehren und Neiden, da ist die Quelle für die Konflikte in unserem Herzen. Die Bibel sagt, dass wir ein böses Herz haben. Und wer das verstanden hat, der wird zum Herrn rufen, der wird sagen, Herr, bewahre mich, dass ich Ursache für Konflikte bin in unserer Ehe, Familie, Verwandtschaft, Gemeinde, am Arbeitsplatz und darüber hinaus. Selbst in einem Verein möchte ich nicht die Ursache für Konflikte sein. Zweitens, Konflikte können auftreten in der besten Ehe, in der besten Familie, in der besten Gemeinde. Aber die Bibel gibt uns doch auch sehr gute Hilfe, wie wir Konflikte bewältigen können. Wir wollen sie ja bewältigen, nicht uns von ihnen überwältigen lassen. Da möchte ich als erstes nennen, eine positive Grundhaltung zur Ehe. Es ist kein amerikanischer Positivismus, wie ich vorhin schon mal sagte, à la Dr. Murphy oder Norman Winston Peale im christlichen Gewand. Nein, nein, ich meine hier nicht einen Positivismus, alles positiv sehen, positiv, positiv. Joyce Meyer hat auch noch einiges davon zu berichten, ja. Aber den Namen darf man gar nicht sagen, da gehen gleich wieder ein paar hoch. Aber wenn ihr meint, ihr müsst Joyce Meyer gucken, dann guckt doch. Ich kann euch davon ja eh nicht abhalten, ja. Aber unser Bund ist vor Gott und vor vielen Zeugen geschlossen. Das ist unsere positive Grundhaltung. Wir sind verheiratet. Unser Bund, unser Ehebund, der ist geschlossen vor Gott und vor vielen Zeugen. Damit will ich sagen, wir lassen uns von einem Konflikt nicht sofort ins Bockshorn jagen, dass ein Fragezeichen über unserer ganzen Ehe steht. Das ist bei manchen. Es gibt Leute, die haben so ein Problem, so groß. Und weil sie nicht richtig damit umgehen, wird aus dieser Mücke ein Elefant und am Ende ist die ganze Ehe in Frage gestellt. Andere haben vergleichsweise ein großes Problem, aber sie sagen, davon lassen wir uns doch nicht ins Bockshorn jagen. Wir packen den Stier bei den Hörnern und werfen ihn um. Oder sie sagen mit David, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Das ist die richtige Einstellung. Schaut, jemand hat gesagt, eine Einstellung zu einem Problem ist wichtiger als das Problem selbst. Das stimmt. Ja. Dieses Glas hier ist noch mehr als halb voll. Ich weiß nicht, ob ihr das hinten sehen könnt. Ist noch mehr als halb voll, aber für die meisten ist das schon, ach, ist ja halb leer. Nein, das ist noch mehr als halb voll. Aber manche haben so einen Blick, wenn da oben schon was fehlt, ist ja halb leer. Ja? Ist ein falscher Blick, ein negativer, getrübter Blick, die Einstellung zu einem Problem. Wenn man einen Konflikt hat, dann sagt man, ja gut, wir haben hier an diesem Punkt einen Konflikt. Das ändert aber nichts daran, dass wir verheiratet sind, dass unser Ehebund gilt und dass wir viele, viele Dinge haben, die sehr gut laufen in unserer Ehe. Aber hier haben wir jetzt einen Konflikt. Ja und? Den werden wir lösen mit Gottes Hilfe. Das meine ich. Das ist die richtige Einstellung. Und ich muss noch etwas einfügen. Ich möchte nicht wissen, wie viele von uns hier im Raum denken, dass es nur einen einzigen Ehepartner gibt auf der ganzen Erde, den man heiraten dürfte. Das denken viele Christen. Die meinen, Gott hätte vor Grundlegung der Welt schon ihren Ehepartner bestimmt. Ihr Lieben, so ist das nicht. Das kann ich dir mit der Bibel beweisen, dass das nicht so ist. Du darfst als Christ unter einer großen Zahl von möglichen Kandidaten wählen. Der andere soll gläubig sein. Du als Christ, du sollst unbedingt einen Christen heiraten und nicht einen Nichtchristen. Das verbietet die Bibel. Wenn zwei heiraten und einer kommt dann später zum Glauben, das ist was anderes. Aber wenn du heiratest als Christ, musst du unbedingt einen Christen heiraten. Und du sollst natürlich jemanden wählen, der möglichst gut zu dir passt. Nicht so verschieden wie nur möglich. Ihr seid sowieso verschieden, weil Mann und Frau so verschieden sind. Ihr solltet so gut wie möglich zueinander passen. Das ist wichtig. Aber nicht denken, ach, ich habe den falschen Ehepartner geheiratet. Mit dem gibt's dauernd Stress. Ich habe den falschen geheiratet. Ich lasse mich scheiden. Dieser nette Bruder da in der Nachbargemeinde, der hat mir schon mal liebe Augen gemacht und schöne Augen. Mit dem läuft das viel besser. Das kommt dann als nächstes. Gleich der nächste Gedanke. Mit dem geht es viel besser. Das ist eine Sackgasse des Teufels. Du hast geheiratet und es kommt gar nicht darauf an, ob du unter allen möglichen Kandidaten den Allerbesten gefunden hast oder die Allerbeste. Es kommt darauf an, dass ihr beide aus eurer bestehenden Ehe das Beste macht. Darauf kommt es an. Und das geht mit Christus in eurer Mitte, mit Vertrauen auf Gott, könnt ihr beide aus eurer bestehenden Ehe das Beste machen. Das ist die biblische Haltung. Und nicht denken, ich habe den Falschen geheiratet. Ich sehe, ich habe euch noch nicht richtig überzeugt. Ihr Lieben, überlegt mal, seit Jahrtausenden heiraten Menschen. Da hat doch bestimmt auch schon mal einer einen Falschen geheiratet, oder? Und was machst du dann, wenn der Richtige schon weg ist, weil der den Falschen da geheiratet hat? Dann heiratest du auch wieder einen Falschen? Verstehst du? Das geht doch wie ein Schneeballeffekt. Das kann doch schon rein logisch nicht funktionieren. Und ich bin euch noch den biblischen Beweis schuldig. 1. Korinther 7, 39 schreibt Paulus an Frauen, an Witwen, dass sie frei sind zu heiraten, wen sie will, schreibt er, wen sie will. Nur in dem Herrn muss es geschehen. In dem Herrn heißt, der andere muss gläubig sein, der Rahmen muss stimmen. Aber innerhalb des Rahmens darf die Witwe frei wählen, wen sie heiratet, wen sie will. 1. Korinther 7, 39. Gibt noch weitere Stellen, die eine soll genügen. Bitte lösch diesen Gedanken, wenn du so belehrt worden bist oder das irgendwie dir selbst so zusammengereimt hast. Glaub mir, das ist falsch. Das ist wichtig, dass du nicht den Gedanken hast, oh, ich habe vielleicht doch den falschen Ehepartner geheiratet. Den hat Gott gar nicht für mich bestimmt. Gott hat niemanden für dich bestimmt. Es ist eine falsche Philosophie. Die nennt man Determinismus, als hätte Gott alles bestimmt. Am Ende, welche Hemdfarbe ich heute wähle, das hat Gott nicht bestimmt. Das kannst du selber frei entscheiden. Glaub mir das. Da ist eine Philosophie in das christliche Denken reingekommen. Nun, ich will mich nicht ereifern, die Kunst, miteinander Probleme zu besprechen, ist wichtig. Die ist sehr wichtig. Du sagst, wir haben doch das Thema Kommunikation eben schon behandelt. Ja, habe ich nicht vergessen. Aber ich möchte hier etwas ergänzen. Es kommt nämlich auf den richtigen Zeitpunkt an und auf den richtigen Ton. Das muss ich erklären. Der richtige Zeitpunkt. Der Mann war beruflich unterwegs, ist den ganzen Tag mit dem Auto rumgefahren, 200 Kilometer innerhalb von Nordrhein-Westfalen, und jetzt kommt er nach Hause. Unterwegs hat er 10 Telefonate geführt, hoffentlich mit der Freisprecheinrichtung. Der Chef hat ihm auch noch eine auf den Deckel gegeben. Und jetzt kommt er nach Hause und die Frau lässt ihn nicht mal aus dem Auto aussteigen und schüttet ihm einen Kübel mit Problemen und Vorwürfen über. Das kann nicht funktionieren. Das wird eskalieren. Der wird ausflippen. Der wird sagen, sag mal, tickst du noch ganz sauber, ja? Oder irgendwas wird er sagen. Der wird sehr ungehalten sein. Das ist der falsche Zeitpunkt. Lass ihn doch mal aussteigen aus dem Fahrzeug. Dann gibst du ihm was Ordentliches zu essen. Dann lässt du ihm meinetwegen noch seine E-Mails lesen oder seine in die Zeitung gucken, wenn er will. Und dann könnt ihr doch immer noch über die Sache reden. Ich muss euch sagen, ich habe doch eine weise Frau. Wenn so etwas wäre, wenn ich morgen nach Hause käme und meine Frau hat so etwas, was sie mit mir besprechen will, wisst ihr, was die macht? die legt mir einen Zettel auf den Schreibtisch und da steht drauf, Wilfried, ich muss etwas mit dir besprechen. Und diesen Zettel, den kann ich nicht unter den großen Stapel wischen, ja. Ich werde ihr dann sehr bald eine Antwort geben. Ich werde sagen, Silvia, nach dem Abendessen können wir einen Spaziergang machen, dann können wir gleich heute Abend darüber reden. Oder ich werde sagen, Schatz, heute Abend geht das nicht mehr, aber morgen früh nehme ich mir dafür Zeit. Das reicht schon. Warum legt sie mir den Zettel hin? Nicht, dass ihr denkt, wir würden nur schriftlich miteinander verkehren, das habe ich nicht gesagt. Aber warum legt sie mir den Zettel hin? Weil das ohne Emotionen geht. Ohne Emotionen. Da ist sie nicht in Gefahr, irgendwie ungehalten zu werden oder so. Sie legt mir den Zettel hin und ich reagiere darauf. Das hat sie schon ein paar Mal im Laufe unserer Ehe gemacht. Das funktioniert sehr gut. Und jetzt der richtige Ton. Wir lassen nicht zu, dass einer von uns beiden sich erhitzt und laut wird. Das lassen wir nicht zu. Meine Frau ist eine Kärntnerin, aber die hat ein Temperament manchmal wie eine Spanierin, ja, und die kann auch mal richtig in Ballung kommen. Und wenn ich merke, sie echauffiert sich, das Wort musst du lernen, das sagt man so in Österreich, also sie kommt in Ballung, dann nehme ich ihre Hand und sage, Liebste, chill mal, cool mal down, ja. Wir können da in aller Ruhe reden, brauchen wir gar nicht irgendwie laut werden. Und ich bin ja schon fast ein Norddeutscher, da muss die Kiki schmunzeln, aber Kassel, da fängt schon fast Norddeutschland an. Und ich bin jetzt auch nicht so der Temperamentsbolzen, aber auch ich kann mal irgendwie in Wallung kommen. Und wenn sie das merkt, sagt sie, komm, bleib mal ganz cool. Wir lassen das nicht zu, dass wir laut werden. Überleg mal, wann schreit man, wenn eine Mauer zwischen den beiden ist, dann sieht man ja den anderen nicht, ja? Da muss man ja laut über die Mauer drüber brüllen. Da ist eine unsichtbare Mauer und dann wird man laut. Ich lebe 41 Jahre als Christ. Gott hat mich in dieser Zeit noch nicht ein einziges Mal angeschrien. Hat er dich schon mal angeschrien? Das will ich lieber nicht erleben, dass Gott schreit. Gott redet sehr freundlich. Er redet sehr behutsam mit uns. Und wir brauchen auch nicht schreien. Wir brauchen uns als Eheleute nicht anschreien und unsere Kinder nicht anschreien. Das ist uns aber leider ein paar Mal passiert. Ja, das kann aus der Schwachheit kann das passieren. Da muss man sich dafür entschuldigen. Ihr seht, der richtige Zeitpunkt und der richtige Ton. Sehr wichtig. Und dann wollen wir natürlich, das habe ich eben schon mal erwähnt, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten. Da möchte ich Folgendes ergänzen. Wir haben in unseren 35 Ehejahren zweimal Hilfe in Anspruch genommen. Beides war mehr am Anfang unserer Ehezeit. Das erste gleich im ersten Ehejahr, als wir so ziemlich holprig begonnen haben. Da haben wir ein Gespräch geführt mit einem Missionars-Ehepaar, Volkart und Gerlinde Scheunemann, wer die noch kennt, die waren in Indonesien, haben auch ein sehr gutes Ehebuch geschrieben. Die waren da irgendwo in der Nähe bei uns und dann haben wir mit denen ein Gespräch geführt. Das hat uns so geholfen. Diese anderthalb Stunden, die haben uns so geholfen. Und ein zweites Mal haben wir noch mit einem Bruder ein Gespräch geführt, das bei einer anderen konkreten Sache. Beide Gespräche haben uns sehr geholfen. Und meine Frau, die dankt mir heute noch dafür, dass ich nicht zu stolz war und das abgeblockt habe und gesagt habe, nee, auf keinen Fall reden wir mit einem Fremden, das geht niemandem was an und so. So sagen viele Männer, die vergattern ihre Frauen und sagen, wehe, da geht irgendwas raus aus unserer Ehe. Ja, bitte. Natürlich muss die Person vertrauenswürdig sein. Das muss auch jemand sein, der die Dinge für sich behalten kann und es nicht dann in der nächsten Gebetsstunde als Gebetsanliegen rumtratscht. Ja, das macht natürlich alles kaputt. Aber wenn nötig, eine dritte Person um Rat und Hilfe bitten und dann Vergebung praktizieren. Ihr sagt, Wilfried, wir sind Christen. Das musst du uns doch nicht sagen. Das ist ja einmal eins. Das ist ja ABC, das haben wir doch längst verstanden. Na gut, ich würde mich freuen, aber Vergebung kann so schwer sein, so schwer. Ich habe in einem guten Buch 5 Schritte zur Vergebung gefunden. Das Buch heißt Der geistliche Ehemann von Lou Priolo. Da hat er das mal so ganz praktisch gemacht, das muss ich hier ablesen. Erkenne, dass du gegen deinen Ehepartner gesündigt hast. Lass ihn wissen, dass du deine falsche Tat realisiert hast. Beispiel, es war falsch, dass ich dir vorhin nicht zugehört habe, als du zu mir gesprochen hast. Sie redet mit ihm, er hört nicht zu. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist nicht in Ordnung. Identifiziere die konkrete Sünde, indem du sie bei ihrem biblischen Namen nennst. Zum Beispiel, ich war eben stolz und hartherzig. Wir sagen manchmal, oh sorry oder tut mir leid, aber wir sagen nicht, für was der andere sorry sein soll, ja, oder vergeben soll. Hier nennt man das beim Namen, ich war eben gereizt, ich war eben ärgerlich, ich war eben wütend, ich war eben dies oder das. Drittens, erkenne den Kummer, den du deinem Partner bereitet hast, zeige Reue für den Schmerz, den du beim anderen verursacht hast. Beispiel, es tut mir wirklich leid, dass ich dir wehgetan habe. Es tut mir wirklich leid. Überlege, wie das richtige Verhalten ausgesehen hätte und zeige damit deine Umkehrwilligkeit. Zum Beispiel, ich hätte sofort den CD-Player leiser drehen müssen, als du mir sagtest, dass du Kopfschmerzen hast. Sie hat Kopfschmerzen, er hört laute Musik. Und fünftens, bitte konkret um Vergebung. Beispiel, bitte verzeih mir. Ganz konkret, 5 Schritte zur Vergebung. Ich finde das sehr gut. Jetzt sagst du, ach, nicht zugehört, den CD-Player nicht leise gedreht, das kann ich ihm auch vergeben oder ihr. Was ist denn, wenn wirklich etwas Handfestes passiert ist, wie bei diesen 8 Ehepaaren da in Amerika? Was ist, wenn der Partner untreu war? Kann man so etwas auch vergeben? Im Jahre 1571 wurde Jan Rubens wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Damals stand noch Todesstrafe auf Ehebruch. Wenn das heute noch so wäre, hätten wir bald kein Problem mehr mit Überbevölkerung. Ja. Seine Ehefrau Marie Rubens schrieb ihm ins Gefängnis einen Brief, den ich euch wortwörtlich zitieren kann. Sie schrieb, mein sehr verehrter Ehemann, sie war gläubig, ich vergebe euch jetzt und immer. Sollte ich eine so kleine Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, nicht vergeben, verglichen mit so großen Sünden, für die ich alle Tage bei meinem himmlischen Vater um Vergebung flehe, es ist euch alles vergeben, eure treue Ehefrau Marie Rubens. Das hat sie ihm zugemutet. Sie hat geschrieben, eure treue Ehefrau, denn er war untreu. Aber Kraft ihrer Fürbitte und Intervention, die hat um ihren Mann gekämpft wie eine Löwin, wurde ihr Mann nicht hingerichtet, sondern nach 2 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Sie zogen um von Antwerpen, Belgien, nach Siegen, Nordrhein-Westfalen, wo einige Zeit später ihr Sohn Peter Paul Rubens geboren wurde, der dann später der weltberühmte Maler werden sollte. Das ist ein Selbstporträt. Rubens gilt als einer der besten Porträtmaler aller Zeiten. Schaut euch das an, das sieht ja aus wie eine Fotografie. Es hätte diesen Mann nie gegeben, wenn seine Mutter seinem Vater nicht Ehebruch vergeben hätte. Ich habe jetzt leider keinen Hut. Ich würde ihn ziehen bis auf den Boden vor Marie Rubens. Warum hat sie ihrem Mann vergeben können? Warum? Weil sie das gnädige Angesicht ihres Herrn nicht vergessen hatte, der ihr ihre ganze Lebensschuld vergeben hatte. Das hat sie nicht vergessen. Und darum konnte sie auch ihrem Ehemann vergeben. Vergebung praktizieren. Aber mach es nicht so wie jener Ehemann, das muss ich noch erwähnen, der war in der Kur gewesen Und da war es irgendwie zu heiß und da hat er Schatten gebraucht. Da hat er sich so einen Kurschatten angelacht, ja, und prompt war es passiert. Ja, und dann kam er nach Hause, hat er zu seiner Frau gesagt, ha, vergib halt, es ist passiert. Das waren seine Worte. Vergib halt, es ist passiert. Bei seiner Frau war, als würde er ihr mit dem Messer mitten ins Herz reinstechen. Aber sie hat ihm vergeben. Sie wusste, sie muss ihm vergeben. Und sie hat gesagt, ja, ich vergebe dir. Und er hat gedacht, ach, prima, das Leben ist doch einfach herrlich. Und wollte gerade so weiterleben. Einige Zeit später kam er von der Arbeit nach Hause. Seine Frau hatte ihn nicht bemerkt. Da lag sie im Wohnzimmer oder Schlafzimmer auf den Knien und er hörte, wie sie betete. Herr, ich möchte meinem Mann so gerne vergeben. Ich möchte ihm so gerne vergeben. Aber du siehst, wie schwer es in meinem Herzen ist. Bitte gib mir doch Kraft. Ich will ihm doch vergeben. Hilf mir. Ich möchte ihm vergeben. Und als er sie so beten hörte, da wurde er wirklich überführt von seiner schweren Schuld. Und dann hat er sie richtig um Vergebung gebeten. Nicht, ah, es ist halt passiert, vergib halt. Dann hat er sie wirklich um Vergebung gebeten. So, das waren jetzt zwei Männer. Der Herr Rubens und dieser da in der Kur. Es gibt auch Frauen, die die Ehe brechen. Ich kenne eine Frau, die hat einmal dem Werben ihres Mannes nachgegeben, eines anderen Mannes, ja, dieses Verehrers. Einmal. Und das war einmal zu viel. Und sie hat eine Nacht mit ihm verbracht und danach schlug ihr das Gewissen und sie wusste, sie muss das ihrem Mann bekennen. Und eines Tages hat sie das ihrem Mann gebeichtet und er war nicht begeistert. Das könnt ihr euch vorstellen. Und er hat auch gesagt, ja, ich vergib dir. Aber der hat nicht wirklich vergeben. Das Ganze ist 25 Jahre her. Wenn sie heute mal irgendwas sagt, ihm, wenn sie irgendwas bemängelt oder so, kommt immer dieselbe Antwort. Sei still. Du weißt, was du gemacht hast. Bumm. Kriegt sie wieder eine auf den Deckel. Ihr Lieben, das ist nicht Vergebung. Vergeben heißt, dem anderen das nicht mehr in negativer, vorwurfsvoller Weise aufs Brot zu schmieren. Wenn du als Frau das Bedürfnis hättest, so etwas nochmal auszusprechen, dann solltest du deinem Mann sagen, Liebster, sei sicher, ich habe dir ganz gewiss vergeben, aber es ist so ein Schmerz in meiner Seele. Das drückt mir so auf dem Herzen. Darf ich das nochmal aussprechen? Und dann solltest du das deiner Frau gewähren oder deinem Mann, wenn es in diesem Fall der Mann wäre. Dann gewähre ihm das. Aber bitte nicht mehr dem anderen Dinge, die wir ihm vergeben haben, in negativer, vorwurfsvoller Weise vorhalten. Dann beweisen wir, dass wir nicht wirklich vergeben haben. Vergebung praktizieren, Bitterkeit überwinden. Bitterkeit geht oft einher mit Konflikten, mit Konfliktsituationen. Wenn sie nicht wirklich voll geistlich gelöst sind, dann entsteht Bitterkeit. Und ich bringe euch einen zweiten Auszug aus diesem Buch von Priolo über den geistlichen Ehemann. Ich habe jetzt hier deutsche Namen eingesetzt. Susannes innerer Monolog zur Kultivierung ihrer Bitterkeit, habe ich das überschrieben. Ich kann Bernd nicht verstehen. Er hat mir schon wieder eine Szene gemacht. Susanne drückt die Saat der Bitterkeit mit ihrem Finger in den Boden ihres Herzens. Die Bibel spricht von einer bitteren Wurzel. Das heißt, hier ist eine Pflanze und jede Pflanze beginnt mit einem Samenkorn. Hier wird das Samenkorn der Bitterkeit ins Herz bei Susanne gesät. Er will immer nur das eine. Susanne bedeckt die Saat mit mehr Erde. Warum interessiert er sich nicht mehr für meine Bedürfnisse? Susanne bewässert die Saat. Bernd liebt mich gar nicht wirklich. Ich hätte ihn nicht heiraten sollen. Merkt ihr? Ich habe den falschen Mann geheiratet. Susanne befruchtet die Saat weiter. Die Pflanze sprost bereits. Ich habe auch Bedürfnisse. Vielleicht kann sie ein anderer Mann besser stillen. Seht ihr? Das ist folgerichtig und logisch die nächste Stufe. wenn man vielleicht den Falschen geheiratet hat, ja, ein anderer kann das dann besser richten, ja? Sackgasse. Ganz teuflische Sackgasse. Susanne bewässert die kleine Pflanze, deren Wurzeln sich immer tiefer in ihr Herz hinein erstrecken. So kann er mit mir nicht umgehen. Ich werde ihm eine Lektion verpassen. In den nächsten Tagen werde ich kein Wort mit ihm reden. Bumm, Kommunikation abgebrochen. Susanne hat jetzt ein Gewächshaus um das stinkende Unkraut gebaut und gibt anderen Leuten die Gelegenheit, es zu betrachten. Wenn man jetzt in die Familie kommt, dann merkt man, da ist aber dicke Luft. Oder die Kinder dieses Ehepaars, die merken das. Papa und Mama, die sind so kurz angebunden, bei denen stimmt was nicht. Ja? Da sind Kinder sehr sensibel, vor allem Mädchen, die kriegen das ganz schnell raus, dass da etwas nicht stimmt. Wenn meine Frau und ich mal eine kleine Unstimmigkeit hatten, dann kam unsere Tochter gleich und sagte, kommt, vertragt euch wieder, ja. Dann hat er gleich Eheseelsorge geübt und wollte da gleich zusammenbringen. Ja, so sind die Mädchen. Ne? Also ihr seht, so kommt es zur Bitterkeit. Und darf ich das noch sagen? Wenn jemand mir zuhört, der merkt, oh ja, die eine oder andere Saat der Bitterkeit ist auch in meinem Herzen. Du kannst die Bitterkeit nur unter dem Kreuz Jesu Christi loswerden. Da geschieht Vergebung und da geschieht auch Überwindung der Bitterkeit. Aber mitsamt der Wurzel muss das raus aus dem Herzen. Wenn auf deinem schönen Rasen im Vorgarten irgendwie Unkraut ist. Du kannst jeden Tag kommen und mit der Schere oben abschneiden, ja? Kannst du machen, jeden Tag. Aber ich glaube, es ist besser, du reißt das ganze Ding mitsamt der Wurzel aus, dann hast du Ruhe. Und so müssen wir es mit der Bitterkeit machen. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach, wie sich das vielleicht jetzt anhört, aber es gibt einen Weg. Die Bibel sagt, dass wir Bitterkeit unter dem Kreuz Christi ablegen dürfen und dass er uns reinigt, unsere Herzen, und mit der Qualität einer neuen Liebe füllt. Das will er ja. Drittens, Konfliktvermeidung. Mit den Konflikten ist es wie mit dem Müll. Besser als Müll entsorgen und Müll verbrennen, wäre es, Müll zu vermeiden. Ich meine, wir sind heute hier mit 30, 40 Leuten zusammen. Wir werden nicht ganz ohne Müll zurechtkommen heute. Ne? Hoffentlich vermeiden wir verbale Müll, dann bin ich schon zufrieden. Also Konflikte vermeiden, besser als Konflikte lösen und lange damit rumärgern, wäre es, sie zu vermeiden. Und da darf ich euch noch ein paar Punkte nennen. Und jetzt gibt es wirklich was zum Lachen. Gegenseitiges Verständnis aufbringen, denn ich komme auf das Thema Frau und Autofahren zu sprechen. Meine Frau fährt immer 70, innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften. Sie fährt zum Zahnarzt in den Nachbarort, wird auf dem Hinweg geblitzt und auf dem Rückweg wieder. Am selben Blitzer. Das muss man erstmal hinkriegen, ja. Aber sie macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern sie ist einfach ein sehr gründlicher Mensch. Und sie muss immer nachdenken, wenn sie dahin fährt, was wird sie da reden und dass sie auch alles anspricht und so, was sie den Zahnarzt fragen will. Und tsch, kommt der Blitz, ja, hat sie wieder übersehen. Das ist eine Riesensäule, aber mitten im Dorf, die kannst du von 200 Meter sehen, aber zack, hat's wieder geblitzt, ja. Und auf dem Rückweg, da muss sie noch mehr denken und das alles verarbeiten und da kam der Blitz wieder. Sie hat so einen Lieblingsblitzer in Fulda. Ich weiß nicht, wie oft sie den ausprobiert hat, ja. So, und als junger Ehemann, da wäre ich da auch ein bisschen anders wahrscheinlich, wäre ich nicht so gelassen gewesen, aber Mensch, ich weiß doch, sie macht das nicht, um mich zu ärgern oder weil sie denkt, wir hätten zu viel Geld. Es ist einfach eine Schwäche, ja. Sie kann sich da nicht konzentrieren gleichzeitig und schon blitzt es. So, was habe ich gemacht? Ich habe Überweisungsvorlagen angelegt beim Online-Banking, Ordnungsamt Fulda. Ordnungsamt Bad Hersfeld. Neulich war meine Frau in Bebra, konnte ich anlegen, Ordnungsamt Bebra. Sie war in Göttingen bei unserem Sohn, soweit habe ich sie fahren lassen. Ordnungsamt Göttingen haben wir jetzt auch schon beim Online-Banking. Jetzt wisst ihr, warum ich sie nie bis nach Coesfeld fahren lassen würde. Wir wären ruiniert, ja. Seht ihr, das ist Schwäche. Das muss man einfach tragen, mit Humor, mit ein bisschen locker. Ja, und nicht da ein, oh, da machen manche Männer ein Theater. Oder wenn die Frau einen Kratzer ins heilige Blechle fährt, ja, dann ist aber der Haussegen schief 3 Wochen lang. Lass doch fahren dahin den ganzen Krempel. Die Beziehung ist doch viel wichtiger, dass unsere Beziehung nicht leidet darunter. Ach so, jetzt wollen die Frauen wissen, wo meine Frau Verständnis aufbringen muss, ja, bei mir, na gut, ein harmloses Beispiel erzähle ich euch, fragt sie selber, wenn ihr sie mal trefft. Meine Frau schickt mich in den Keller, ich soll 3 Sachen holen, das wird nicht funktionieren. 2 schaffe ich meistens, ja, 2 schaffe ich doch meistens, aber alle 3 auf einmal, gut, das sind halt solche Schwächen, die muss man tragen. Und wir geben alle einander zu tragen auf. Der eine mehr, der andere weniger. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Wir machen es nämlich gerne so, die Schwächen des anderen, die sind in unseren Augen so groß wie ein Scheunentor. Und unsere, och, wie ein Nadelöhr so klein, ja, die entschuldigen wir alle. Und beim anderen, da sehen wir den Splitter auf 100 Meter Entfernung im Auge. Eigene Schwächen realistisch einschätzen. Das gemeinsame Gebet oder, wenn nicht beide gläubig sind, dann kann man nicht zusammen beten, dann wenigstens das gemeinsame Reden pflegen. Durch gemeinsam Reden, durch gute Kommunikation und vor allem auch, wenn die beiden miteinander beten, wird viel abgetragen. Da entstehen höchstens kleine Maulwurfshügel, aber nicht solche Riesenberge. Kleine Maulwurfshügel kann man immer wieder abtragen, wenn man miteinander redet und auch betet. Gemeinsame Entspannungszeiten einplanen. Macht doch mal etwas zusammen. Es muss doch irgendetwas geben, das ihr als Ehepaar auch zusammen machen könnt. Geht spazieren, geht wandern, geht Radfahren, geht schwimmen, geht Bergsteigen, macht irgendetwas zusammen, spielt Tennis. Es muss doch etwas geben, was ihr auch zusammen hinkriegen können. Ich frage manchmal Ehepaare, dann zähle ich auf und was der eine toll findet, ist für den anderen ätzend, ja, und ich denke, gibt's das? Haben die gar nichts mehr, was die auch mal zusammen machen können? Und dann schaut eure alten Liebesbriefe an, lest sie nochmal. Geht an die Orte, wo ihr Schönes erlebt habt, wo ihr euch kennengelernt habt, wo ihr euch das Ja-Wort gegeben habt oder so etwas. Das kann auch helfen. Irgendetwas Schönes, gemeinsame Entspannung einplanen, das romantische Feuer am Brennen erhalten. Mit dem romantischen Feuer ist es so wie mit einem Holzfeuer. Ihr kennt das alle. Wenn man da nicht nachlegt, das brennt runter und irgendwann ist da nur noch Glut und am Ende ist nur noch Asche. Und kein Feuer mehr. Und darum, da muss man nachlegen. Das romantische Feuer am Brennen halten. Da muss man auch mal was Schönes miteinander machen. Dann geht man auch mal ein Wochenende weg. Und wenn das mal 250 Euro kostet, na und? Dann kostet es das eben mal. Das muss einem die Ehe wert sein. Es gibt aber auch ganz preiswerte Alternativen. Irgendetwas machen, was der Ehe wieder Nahrung gibt, dem romantischen Feuer. Und dann, ich habe vorhin erzählt, dass es einen Bereich gibt, bei dem Frauen sehr leiden. Das ist, wenn die Kommunikation nicht tief genug ist, wenn nur immer oberflächliches Blabla ist, da werden Frauen sehr leiden. Und wenn der Ehemann ihnen das nicht gibt, werden sie mit der besten Freundin die Dinge reden. Das habe ich bereits erwähnt. Aber es gibt ein Gebiet, auf dem Männer auf Dauer sehr leiden werden. Und das ist die körperliche Beziehung, die eben auch zum Eheleben gehört. Und das geht nicht auf Dauer gut. Wenn es hier auf diesem Gebiet nicht funktioniert, dann werden Männer entweder untreu werden, wie wir eben die Beispiele gehört haben, oder es werden andere ungute Dinge passieren. Das heißt, ihr Lieben, wir müssen auf allen Gebieten unseres Ehelebens an unsere Beziehung arbeiten, auf allen Gebieten, auch auf diesen. Und darum haben wir heute Abend noch einen dritten Vortrag um 19 Uhr über Intimität. Ich sage es noch einmal, keiner wird rote Ohren kriegen. Es wird nicht peinlich werden. Im Gegenteil, es wird auch mal etwas zum Lachen geben. Man darf ja bei einem Ehevortrag auch mal lachen, haben wir schon gehört. Und das lockert dann auf. Deswegen, niemand muss Preis ausnehmen. Wenn ihr natürlich heute Abend einen Termin habt oder verhindert seid, dann ist klar, dann fehlt ihr eben. Aber ich wünschte, ihr würdet auch den dritten Vortrag noch anhören. Und in jedem meiner Vorträge, wenn euch das aufgefallen ist, werdet ihr das Wort Wertschätzung finden. Der andere, die andere, ist ein ganz wertvoller Mensch. Ja, er hat ein paar Schwächen oder sie hat ein paar Schwächen und Marotten. Ich möchte gerne ein paar Dinge anders haben. Aber man kann nicht den anderen sich wie bei einem Konfigurator nach den eigenen Wünschen gestalten. Das geht nicht, ja. Das kannst du machen, wenn du dir ein Auto bestellst, neue oder einen Computer oder so. Den kannst du konfigurieren, aber nicht beim Ehepartner. Den musst du so nehmen, wie er ist und sehen, er ist ein ganz wertvoller Mensch, den Gott an deine Seite gegeben hat. Und diese Schwächen, die darfst du tragen. Er wird auch deine Schwächen tragen oder sie. Und darum die Wertschätzung des Partners verstärken. So, ich bin euch noch etwas schuldig und ich habe es nicht vergessen. Ich werde schließen, diesen Vortrag abschließen mit einer Bilderserie. Da denken manche, ja, wie Bilder? Machen wir jetzt Bildbetrachtung? Nein, machen wir nicht. Wir bleiben beim Wort. Wir haben die Bibel vor uns, aber diese Serie von 4 Bildern, die jetzt kommen, die haben es in sich, die sind aus einem dieser über 50 Ehebücher, die wir gelesen haben, das sogenannte Ehegartenbuch von Roger und Donna Van. Da sind diese Bilder her und schaut, da sagen die Autoren, fast alle Ehen auf der Welt beginnen in der Phase der Romantik. Die beiden sind verliebt ineinander. Sie haben eine rosarote Brille auf und merken es nicht. Und du kannst ihnen sagen, hey, ihr habt eine Brille auf, nehmt mal ab. Geht nicht, die ist angewachsen. Man sieht den anderen, wie man ihn gerne sehen möchte. Nicht wie er wirklich ist. Man idealisiert. Man sieht ihn rosarot. Das ist so. So gehen fast alle in eine Ehe hinein. Ist die Phase der Romantik. Ist auch schön. Ist eine schöne Zeit natürlich. Aber die Phase der Realität kommt sehr schnell, meistens schon im ersten Ehejahr. Unsere Nachbarn in England, die haben eine nette Redewendung, die sagen, Verliebtheit macht blind, aber die Ehe öffnet sehr schnell wieder die Augen. Ja? Meistens schon im ersten Ehejahr gehen die Augen auf. Schaut mal, was bei den beiden los ist. Die erschrecken. Auf einmal merken sie, huch, da wächst ja eine Mauer zwischen uns. Und er merkt, sie ist gar nicht die Traumprinzessin, sie kann eine ganz schöne Meckerziege sein. Und er ist gar nicht der Traumprinz, der kann ganz schön egoistisch sein und verletzend und so weiter. Sie erschrecken, Phase der Realität. Und jetzt wird es leider gefährlich. Dann kommt bei vielen die Phase der Resignation. Schaut mal da. Der Zeichner oder die Zeichnerin haben das sehr weise gemacht. Gucken wir das genau an. Die beiden haben einander den Rücken zugewandt. Wir können nicht in ihre Köpfe gucken. Die Mauer ist schon ganz schön gewachsen und der Zeichner oder die Zeichnerin hat da unten Schlangen hingemalt. Hier ist der Teufel auf dem Plan, der eine Ehe, die Gott gestiftet hat, die ein Leben lang halten soll, auseinanderbringen will. Der Teufel wird in der Bibel, wie wir wissen, Diabolos genannt. Das ist griechisch. Diabolos heißt der Durcheinanderbringer, aber dia, die Vorsilbe, kann auch heißen auseinander. Er ist auch der Auseinanderbringer. Er bringt alles auseinander, was nach dem Willen Gottes zusammengehört. Ehen, Familien, Gemeinden und sogar ganze Völker. Er ist der Auseinanderbringer. Und schaut, wir können nicht in ihre Köpfe gucken. Wenn er jetzt denkt, diese alte Pünktchen, ja, die bringt mich auf die Palme. Ich halte das nicht mehr aus mit der. Und sie denkt, dieser Kerl da, der macht nur leere Versprechungen. Der hat mir x-mal versprochen, er wird sich ändern. Er ändert sich aber nicht. So, und das Gefährliche ist, wenn einer der beiden jetzt aufgibt, wenn einer das Handtuch wirft, ist die Ehe am Ende. Es reicht schon einer. Manchmal will der andere liebend gerne an der Ehe festhalten und an der Ehe arbeiten, aber wenn einer aufgibt, der andere kann die Ehe alleine nicht aufrechterhalten. Das ist das Schlimme. Wenn einer jetzt aufgibt, ist vorbei. Im Februar 2013 sitze ich in meinem Büro und es kommt ein Anruf. Das ist nicht ungewöhnlich, aber in diesem Fall ist ein Mann dran und sagt, Herr Block, ich rufe aus Bielefeld an, ich habe Ihre Telefonnummer irgendwoher bekommen und ich möchte Ihnen sagen, meine Ehe ist kaputt, meine Frau hat mich verlassen, hat die Scheidung eingereicht, wir sind geschieden. Ich möchte von Ihnen die Erlaubnis, dass ich mir jetzt auch eine andere Frau suchen darf, sagt er am Telefon. Ja, bis dahin habe ich ihn reden lassen. Dann habe ich gesagt, so mein lieber Freund, jetzt hast du aber gerade den Richtigen angerufen. Ich habe dir was anderes zu sagen, und zwar von Gott. Das ist deine Frau. Wieso hast du die gehen lassen? Das ist die Mutter deiner zwei Töchter. Wieso hast du die gehen lassen? Hol sie dir zurück, habe ich gesagt am Telefon. Und er hat mir später gesagt, ich hätte das mit einer solchen Wucht gesagt, dass es ihn in Bielefeld vom Sofa runter auf den Fußboden gedrückt hätte. Also ich bitte euch, meine schwachen Worte können das nicht gewesen sein. Da hat scheinbar ein anderer zu ihm geredet. Naja, ich habe ihm noch ein paar Tipps gegeben. Ich habe gesagt, schreib ihr, dass du bereit bist, sie zurückzunehmen. Leg ihr Blumen, mach ihr keine Vorwürfe. Habe ihm ein paar Tipps gegeben und das Gespräch war zu Ende. 2 Wochen später hatte ich das vergessen. Im November 2013 komme ich zu solchen Ehevorträgen nach Bielefeld. Also die Stadt gibt's doch, ja. Ich komme dahin und da kommt ein Mann zu mir nach dem Vortrag und sagt, Herr Block, kennen Sie mich noch? Ich sage, nein. Ja, ich bin doch der Willi. Ich habe doch angerufen im Februar. Sage ich, ja, Willi, und was willst du mir sagen? Ja, ich möchte Ihnen sagen, meine Frau ist zu mir zurückgekommen. Ich sage, wie bitte? Ich möchte Sie gerne kennenlernen. Bring Sie doch bitte morgen Abend mit. Sagt er, wieso denn morgen Abend? Da hinten sitzt sie doch. So, da seht ihr sie. Das Bild habe ich an dem Abend aufgenommen. Im November 2013. Das sind Willi und Olga Maas. Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich die Erlaubnis habe, ihre Namen zu nennen und ihr Bild zu zeigen. Wenn ich euch jetzt erzähle, was Gott getan hat, um diese Ehe wieder zusammenzubringen, sie hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mutter, zu ihrer Schwiegermutter. Und obwohl sie bereits geschieden waren, hörte sie, ihre Schwiegermutter sei erkrankt. Nicht todkrank, aber sie sei erkrankt. Und da sagte sie sich, ich besuche meine Schwiegermutter, meine Ex. Und sie fährt hin und besucht seine Mutter. Und dann stirbt diese Frau in ihren Armen. Sie war nicht todkrank. Keiner hat mit ihrem Sterben gerechnet. Aber sie stirbt während des Besuchs und sie hält die tote Schwiegermutter im Arm. Und in dem Augenblick redet Gott zu ihr und sagt, ich muss zurück zu meinem Mann. Und schon auf der Beerdigung der Mutter haben sie die ersten Bande wieder geknüpft. Und im April 2014 waren sie auf dem Standesamt in Bielefeld und haben die Scheidung annulliert. Mach sowas bitte nicht. Du brauchst ungefähr so einen Stapel Papiere, ja? Mach das nicht. Lass dich nicht scheiden, dann brauchst du auch nicht annullieren. Haben sie die, die Scheidung annulliert. Und im Juni 2014 wurden beide in Herford in der Baptistengemeinde getauft. Ihr Lieben, das Wunder hat Gott getan. Das hat allein der Herr getan. Aber stellt euch mal vor, als Willi angerufen hat, hätte ich ihm gesagt, was? Die ist weg? Lass sie sausen. Mach die Augen richtig auf. Such dir eine neue. Ich sage euch, ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen. Ich bin froh, dass ich ihm gesagt habe, hol sie dir zurück. Ich war in Bünde vor 2 Jahren zu einer Evangelisation, kommt Willi und Olga reinmarschiert und haben ein anderes Ehepaar im Schlepptau und erzählen mir, denen geht's nicht gut in der Ehe, wir wollen ihnen helfen. Ach, ich hätte vor Freude zerbersten können, jetzt helfen sie schon anderen Ehepaaren. Und Gott hat sie sehr gesegnet. Als ich im September in Bielefeld war, erfuhr ich, dass sie ein drittes Kind bekommen haben. Ihre beiden Töchter sind jetzt schon groß und da haben sie noch eine dritte kleine Tochter bekommen. Es ist eine ganz große Freude, was Gott getan hat an Willi und Olga Maas. Und ich zeige euch das als Beispiel, als Ermutigung. Mir hören heute auch Ehepaare zu, die schon die eine oder andere Krise durchlebt haben oder im Moment drinstecken. Und da ist auch schon mal der Gedanke aufgekommen, sollten wir nicht das Handtuch werfen? Nein, ihr Lieben, das sollt ihr nicht, sondern nehmt euch dieses Beispiel. Ihr seht, unser Gott ist ein Gott, der möchte Ehen heil machen und schön machen. Nicht nur heil, sondern schön, dass wir zur Ehre Gottes leben können. Ich bin euch noch ein viertes Bild schuldig von den Phasen. Dann sind die beiden, so wie Willi und Olga, in die Phase der Rekonstruktion gegangen, des Wiederaufbaus. Schaut mal, sie haben sich wieder einander zugewandt und sie nehmen das Trennende, was sie eben noch getrennt hat, und bauen damit das gemeinsame Ehehaus, die Bausteine einer glücklichen Ehe. Das ist der Weg. Buße tun über allem Versagen, dem Herrn neu ausliefern und sagen, Herr, wir haben diesen Bund vor dir geschlossen und er soll uns, bis einer von uns genommen wird, bis an unser Lebensende, soll er gültig sein. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir unsere Ehe wieder aufbauen können. So wie wir es eben gesehen haben bei Willi und Olga Maas. Wir haben begonnen mit diesem Vers und damit wollen wir auch schließen. Jetzt verstehen wir vielleicht besser, warum ich ihn ausgesucht habe als Grundlage für dieses Thema. Ertrage einer den anderen. Wir wissen inzwischen, die Schwächen des anderen, die sollen wir tragen, die müssen wir tragen und er unsere. Und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wir wollen nie das gnädige Angesicht Jesu Christi vergessen, der uns unsere ganze Lebensschuld vergeben hat, dann können wir dem anderen auch vergeben, was immer es war. Ich bin mit dem Vortrag zu Ende. Ich schlage vor, ich zeige euch noch ein paar Bücher, dann bete ich mit uns und danke im Glauben auch schon für das Essen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber im Glauben danke ich schon mal dafür dann, ja. Und dann haben wir wieder eine schöne Pause bis 19 Uhr. Ihr seht, das klappt alles wunderbar. So, wir haben gerade über Vergebung nachgedacht. Und ich sagte schon, das kann sehr schwer werden. Aber dieses kleine Büchlein von Philipp Nunn, er wohnt nicht weit weg von hier in Eindhoven, Holland. Ich habe ihn da mal besucht und ich kenne ihn persönlich. Ich habe ihm gedankt für dieses Buch. Es ist sehr seelsorgerlich, sehr ausführlich. Er vergisst nichts. Alles, alle Aspekte, die für Vergebung wichtig sind, sind hier mit behandelt. Und ihr seht kein dicker Brummer zu einem erschwinglichen Preis. Das kann ich euch sehr empfehlen. Die verändernde Kraft der Vergebung. Und das Buch, jetzt denkt ihr, was? Zeigt uns Herr Wilfried hier einen Roman? Ja, ich zeige euch einen Roman. Auch den haben wir montagabends gelesen, meine Frau und ich. Und den setze ich seither in der Therapie ein für Ehepaaren, die in Krisen sind. In diesem Buch kann man lernen, was Liebe ist. Francine Rivers ist eine der besten Autorinnen, die Amerika je hervorgebracht hat, möchte ich behaupten. Und sie hat diesen Roman geschrieben in Anlehnung an das biblische Buch Hosea. Und so wie Hosea diese Hure heiraten musste und sie geliebt hat, so zeigt sie in diesem Buch auf bewegende Weise, was Liebe ist. Ich schäme mich nicht, euch zu bekennen, beim Lesen dieses Buches sind mir mindestens zweimal die Tränen gelaufen. Also so schnell kriegt man mich nicht zum Weinen, aber hier in dem Buch schon. Und das könnte allen Ehepaaren gut tun. Das ist prophylaktisch, ja, also vorbeugend. Ihr werdet sehr angetan sein. Sie beschreibt wunderbar, was Liebe ist. Die Liebe ist stark. Francine Rivers. Wir haben über Konflikte gesprochen. Da entstehen auch Verletzungen. Meine Frau, ihr seht, sie ist so gründlich, ja. Also ich habe noch kein Buch mit 464 Seiten geschrieben, aber sie macht das. Sie hat die ganze Bibel durchforstet im Blick auf das Thema Verletzungen. Jede Stelle rausgesucht und sehr schön aufgebaut. Ich war der Erste, der das Buch gelesen hat, wie immer. Herr, ich bin verletzt, wie ein barmherziger Gott seelische Wunden heilt. Wenn hier Frauen sind, die an Verletzungen leiden, dann möchte ich Ihnen das sehr empfehlen. Meine Frau möchte keine Männer belehren. Ihr Männer, ihr könnt andere Bücher lesen. Ja? Meine Frau schreibt für Frauen. Es braucht auch bei Konflikten Leute, die Frieden stiften können. Ich habe neulich sowas erlebt mit einem Vermittler, der wunderbar zusammengeführt hat, zwei Parteien. Sei ein Friedensstifter von Ken Sandy. Ihr sagt, den Mann kenne ich nicht, der war hier noch nie in Coesfeld. Ja, das ist ein amerikanischer Rechtsanwalt, der hat ein Missionswerk gegründet, was nichts anderes macht als Streit unter Christen schlichten. Und ich wünschte, in Deutschland würde auch so ein Missionswerk entstehen. Das könnten wir sehr gut gebrauchen. Sei ein Friedensstifter gilt als bestes Buch weltweit zum Thema Konfliktlösung, in viele Sprachen übersetzt. Und ein letztes noch, mein Freund Armin Mauerhofer aus der Schweiz. Wir sind wirklich befreundet. Wir kennen uns seit bald 35 Jahren. Und er sagt mir bei jeder Gelegenheit, dass er täglich für mich betet. Das freut mich. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Seelsorge auf biblischer Grundlage, die Menschen zu Jesus führen. Sehr christozentrisch, dieses Buch. Unter der Flagge Seelsorge, was da alles segelt heute. Also da kraust den Hund mitsamt der Hütte manchmal, was man da so alles findet im Buchmarkt. Das haben wir gelesen, meine Frau und ich. Das ist absolut bibeltreu und sehr gut aufgebaut. Alles kompakt enthalten, was zum Thema Seelsorge wichtig ist, auf biblischer Grundlage.